Ja, wow, so viele Leute. Ihr, die da hinten stehen müsst gerade noch. Hier vorne sind jetzt einige Plätze frei geworden, dadurch, dass die Kinder rausgegangen sind. Dürft euch gerne ein Plätzchen hier suchen. Genau. Ja, wir sind deswegen heute so wunderbar viele Leute, weil es hier wirklich ein besonderer Gottesdienst ist. Wir dürfen als Gemeinde dieses Privileg haben und es haben nicht so viele Gemeinden, dass wir wirklich unglaublich viele Kinder haben. Und ich finde das richtig schön. Ich habe selber noch keine Kinder, aber ich finde es einfach schön, hier reinzukommen und einfach dieses Großfamilien, also richtig, richtig groß Großfamilienleben mitzuerleben. Und es ist einfach ein Privileg, dass wir hier 30, 40, 50 Kinder manchmal im Gottesdienst haben und dann im Kindergottesdienst und später bei der Feier dabei. Und es ist auch ein riesiges Privileg, dass wir 5 von diesen Kindern heute segnen dürfen, dass wir sie unter den Segen Gottes stellen dürfen und erwarten dürfen, dass Gott mit den Kindern ist und dass er sie behütet und bewahrt und dass er über sie wacht und dass er sie wachsen lässt in Liebe und im Glauben. Und das wollen wir heute mit der Kindersegnung wirklich von Gott erwarten. Wir machen das nicht, weil es einfach irgendwie schön ist, ein paar Kinder mal hier vorne zu sehen und für sie zu beten, sondern weil wir wirklich erwarten, dass Gott sich zu den Kindern stellt und sie segnet, dass es Gott ist, der sie segnet. Und deswegen heiße ich auch die Eltern, die Gäste, die dabei sind, von den Kindern, Familienangehörige, Freunde, ganz herzlich willkommen. Ich bin Manuel, ich bin Pastor im Vikariat hier in der Credo-Gemeinde. Und bevor wir zu dem spannenden Teil kommen, wo wir die Kinder segnen werden, da werden übrigens die Kinder aus dem Kindergottesdienst auch wieder hier zu uns kommen, habe ich auch noch die spannende Aufgabe, die Kindersegnung thematisch mit der ebenfalls heute stattfindenden Erntedankfeier irgendwie zu verbinden, zu verwursteln und eine kurze, wirklich kurze Predigt darüber zu halten. Also, was ist die Verbindung zwischen Kindersegnung und Erntedankfest? Was ist die Gemeinsamkeit zwischen so einer Kartoffel hier und einem Kind? Und ich denke, die Verbindung liegt eigentlich tatsächlich auf der Hand. Liegt wirklich auf meiner Hand. Zugegeben, man kann es schlecht erkennen. Jetzt ist er runtergefallen. Ich habe hier einen kleinen Samenkorn. Kriege ich jetzt nicht mehr aus dieser Ritze hier raus. Ich hab noch ein paar mehr. Ein Samenkorn, das ist die Verbindung. Denn jede Kartoffel, die hier vorne ist, jeder Kürbis, ist dadurch entstanden, dass ein Bauer irgendwann im Frühling auf die Idee gekommen ist und hat gesagt, alles klar, jetzt ist schönes Wetter, ich fange mal an, mein Feld vorzubereiten. Und er ist auf sein Feld gegangen, hat es gepflügt, hat Dung draufgepackt und hat irgendwann auch gesagt, so jetzt hole ich diese Samenkörner aus meinem Schränkchen und ich fange an, diese Samenkörner auszusäen. Und dann hat er gewartet und gewartet, es hat ein bisschen geregnet, er hat vielleicht noch ein bisschen nachgedüngt. Und irgendwann jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht genau, wann die Kartoffelernte war, weiß es einer von euch zufällig, wann wurden hier in Mülheim, gibt es überhaupt Kartoffelfelder hier, ich weiß es nicht. Ja, vor 2 Wochen? Vor 2 Wochen wurden Kartoffeln geerntet, sehr cool. Da hat er die Kartoffeln geerntet und so wie das bei der Kartoffel ist, ist es eben auch bei den Zwiebeln hier vorne, ist es bei den Kürbissen, ist es bei den Äpfeln, bei allen Dingen ist das so und es ist eben auch so bei den Kindern. Da braucht es auch einen Samen, der gepflanzt werden muss. Ich werde heute aber nicht über Sex reden, das habe ich nicht vor, sondern über das Prinzip von Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte, das ist ein Prinzip, das Gott in der Schöpfung so sich ausgedacht hat für die Fortpflanzung. So funktioniert es bei allen Bäumen, Pflanzen, was auch immer. So funktioniert es auch bei allen anderen Lebewesen. Und das ist ein Prinzip, das nicht nur in der Fortpflanzung gilt, sondern wir lesen es in der Bibel, dass dieses Prinzip im übertragenen Sinne in fast jedem unserer Lebensbereiche gilt. Und dieses Prinzip heißt, habe ich euch mitgebracht, der Mensch erntet, was er sät. Das steht so im Galaterbrief, in der Bibel, Galaterbrief Kapitel 6. Aber es findet sich an vielen, vielen Stellen in ähnlicher Form oder in genau gleicher Form in der Bibel wieder und bezieht sich auf ganz unterschiedliche Dinge. Also nicht nur Fortpflanzung, sondern wirklich in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen angewandt. Der Mensch erntet, was er sät. Und es hört sich erstmal total simpel an, ich weiß. Aber ich glaube, das steckt wirklich mehr dahinter, als man auf den ersten Blick so meinen könnte. Ich möchte euch persönlich von mir erzählen. Ich habe vor 2 Wochen tatsächlich persönlich schmerzhaft erkennen müssen, dass dieses Prinzip auch in einem Lebensbereich von mir gilt, den ich bisher, ja, wo ich es bisher nicht wirklich wahrgenommen habe, nicht wirklich gesehen habe und mit dem ich große Kämpfe habe. Ich habe immer mal wieder oder eigentlich ständig ein paar Dinge in meinem Charakter, die, ja, gelinde ausgedrückt, mit denen ich sehr, sehr unzufrieden bin. Und es ist einfach so, dass diese Charaktereigenschaften von mir sehr unangenehm sind für meine Frau, für mein Umfeld, wenn du mit mir zu tun hattest, vielleicht auch schon für dich. Und vor allem auch für mich selber. Das sind Charaktereigenschaften, die... Jonathan weiß, wovon ich rede. Vom Tischtennis. Ah, nein, das ist nicht... das sind Charaktereigenschaften, die mir selbst in meinem Leben oft die Freude nehmen und wo ich irgendwie merke, ja, da fehlt mir einfach irgendwie auch Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nichts unmöglich ist und dass er mir helfen kann. Und deswegen bete ich wirklich seit Jahren dafür, dass Gott mir hilft. Ich glaube, für ihn wäre es wirklich eine Kleinigkeit. Fingerschnips müsste er machen, er bräuchte nur ein Wort zu sprechen und ich hätte schlagartig mehr Freude in meinem Leben, mehr Liebe in meinem Leben, Veränderung meines Charakters. Ich glaube, dass ihm wirklich nichts unmöglich ist und dass er mir helfen kann. Und ich bete manchmal täglich und es passiert nichts. Und ich habe das Gefühl, dass er nichts tut. Und ich verstehe es nicht, warum er es nicht tut. Und in letzter Zeit war es wirklich oft so, dass ich sehr wütend auf Gott bin, dass er nichts tut. Denn warum tut er nichts? Es ist doch eigentlich in seinem Willen, in seiner Absicht, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich mehr Liebe für die Leute habe, dass ich mehr Freude in meinem Leben habe. Aber ich bete so lange und er tut nichts. Und vor 2 Wochen hat, ich glaube, dass es Gott war, er mir diese Erkenntnis geschenkt, dass es deswegen keine Veränderung in meinem Leben gibt, weil ich das Prinzip von Saat und Ernte völlig ignoriert habe. Und das war hart und schmerzhaft. Das zu erkennen ist immer noch hart und schmerzhaft. Und ich komme mir auch so ein bisschen dumm vor. aber gut, da muss ich durch. Ich will jetzt hier nicht anfangen zu weinen. So. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich heute darüber predigen sollte. Wollte ich erst nicht, weil ich selbst noch so ein bisschen dabei bin, die ersten Schritte zu machen. Und bin da noch nicht so ganz durch mit dem Thema, aber ich glaube, dass es Gott super wichtig ist, dass wir um dieses Prinzip wissen und dass wir es anwenden. Heute segnen wir 5 Kinder und was wir mit dieser Segnung machen, ist, dass wir Saat in ihr Leben säen. Und auch wenn ich noch kein Vater bin, ich glaube, so viel weiß ich, auch in der Erziehung und in der Beziehung zu unseren Kindern ist es super wichtig, dieses Prinzip zu beachten von Saat und Ernte. Denn auch hier ernten wir, was wir in die Kinder hineinsehen. Und deshalb möchte ich mit euch 3 Punkte anschauen, um dieses Prinzip ein bisschen zu vertiefen. Das erste ist unsere Verantwortung des Säens. Zweite, ohne Investition kein Ertrag. Und das dritte, Gottes Zeitplan für die Ernte. Also gehen wir gleich zum ersten Punkt. Unsere Verantwortung des Säens. Stell dir vor, es ist Frühling, also ungefähr so Wetter wie jetzt draußen, nur eben ein halbes Jahr später. Die Bauern hier in Mülheim fangen an, auf ihre Felder zu gehen, fangen an, die Felder vorzubereiten, zu pflügen. Und da ist aber ein Bauer dabei, das ist ein frommer Christ. Und dieser eine Bauer, der macht so, der geht mit den anderen Bauern morgens los auf sein Feld. Und während die anderen Bauern in der Sonne schuften und schwitzen, da läuft er an seinem Feld entlang, schaut sich so an, setzt sich oben auf eine Bank unter den Schatten, lässt seinen Blick so übers Feld schweifen und fängt einfach an zu beten. Und betet, O Gott, du Herr des Himmels, der du gemacht hast, alle Dinge, von dir kommt alles, für dich ist alles, dir ist nichts unmöglich. Und du versorgst die Spatzen und du hast auch zugesprochen, dass du auch uns versorgen wirst, wenn wir nur nach deinem Reich trachten. Also bitte versorge auch uns, lass gute Frucht auf meinem Feld wachsen. Amen. Dieses Gebet betet er jeden Tag. Braucht dafür 2 Minuten und dann geht er wieder nach Hause. Die anderen arbeiten und schuften und er hat viel Zeit mit seiner Familie, hat viel Zeit, keine Ahnung, sogar anderen Leuten Gutes zu tun. Und jetzt die Quizfrage, wird Gott sein vertrauensvolles, und es ist ja wirklich ein vertrauensvolles Gebet, erhören? Nein. Ziemlich sicher, nein. Ich weiß von keiner einzigen Ausnahme. Wenn es eine Ausnahme tatsächlich geben würde, dann wäre es ein Wunder. Und ein Wunder ist ja wirklich so definiert, dass Gott in die Gesetzmäßigkeiten, die er in diese Welt hineingelegt hat, eingreift und die Gesetzmäßigkeiten verändert. Und dann spricht man von einem Wunder. Aber der normale Normalfall ist, dass Gott die Gesetzmäßigkeiten, die ja auch gut sind und die er selbst in diese Welt installiert hat, so belässt. Und das Prinzip von Saat und Ernte gilt und der Bauer, wenn er nichts sät, auch nichts erntet. Gott hat diese Welt zu einem großen Teil in die Verantwortung des Menschen gegeben. Und in den meisten Dingen ist uns das auch klar, glaube ich. Also, Jan, du wirst nicht auf die Idee kommen, dass du selbst nicht verantwortlich bist, dafür deine Zähne jeden Morgen zu putzen, jeden Abend zu putzen. Hat Nancy schon mal deine Zähne geputzt?
Nein.
So. Haben deine Kinder schon mal deine Zähne geputzt?
Nee, andersrum.
Andersrum? Gut, andersrum, ja. Hat dein Pastor schon mal deine Zähne geputzt? Nein. Oder? Ich weiß nicht. Du hast sie immer... Jan weiß, seine Zähne, die muss er selber putzen. Und es wird auch nicht Jesus für ihn tun. Er kann abends im Bett liegen und kann beten, Gott, ich weiß, ich habe heute nicht meine Zähne geputzt. Bitte kannst du dafür sorgen, dass alle Bakterien einfach runterkrabbeln aus meinem Mund raus und irgendwie weg sind oder in Luft aufgelöst sind. Kann er machen, aber Gott wird dieses Gebet nicht erhören. Bei so Kleinigkeiten, praktischen Dingen ist uns das völlig klar, dass es in unserer Verantwortung liegt. Aber wie sieht es aus bei geistlichen Dingen? Bei Dingen, die scheinbar oder vielleicht auch tatsächlich außerhalb unserer Möglichkeiten liegen. Auf die wir ja vielleicht gar keinen Einfluss haben. Bei Dingen, wo wir wissen, da kann eigentlich nur noch Gott helfen. Da, und so ist es bei mir zumindest sehr oft, lege ich meine Priorität, meinen Schwerpunkt aufs Gebet. Und ich bete dafür für Gott, zu Gott. Sehr viel, sehr ausgiebig. Aber oft ist es auch so, dass ich beim Gebet stehen bleibe. Manchmal vielleicht sogar auch aus so einem Motiv einer falsch verstandenen Ablehnung von so einer Verdienstlehre heraus. Also alles ist Gnade Gottes. Ich, armer, schwacher Mensch, ich kann eigentlich nicht wirklich was verändern, sondern Gott ist es, der alles tut, von dem alle Dinge kommen, der wirklich was in meinem Leben bewirken kann. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und ich will nicht in so einen blinden Aktionismus verfallen, der irgendwie Gott umgeht oder vielleicht sogar schneller sein will als Gott. Also verharre ich demütig und ausdauernd im Gebet. Und es ist alles gut und richtig, dass wir ins Gebet gehen. Aber ich glaube, dass Gott sagt, das Prinzip von Saat und Ernte gilt genauso bei geistlichen Dingen. Also es ist ja schön, Manuel, dass du betest, aber jetzt krieg auch mal deinen Arsch hoch und fang an zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Arsch sagen darf in dieser Gemeinde. Ich bin noch neu hier. Ich habe es jetzt einfach mal getan. Gut, verzeiht mir, wenn es nicht, dann nächstes Mal wird sie mir sagen, dass das nicht geht. Ja. Das stimmt. Ich bin noch in der Probezeit. Also, ich glaube, dass Gott sagt, hey, das Prinzip von Saat und Ernte gilt in nahezu jedem Lebensbereich von dir. Also, schwing dein und fang an. Im Galaterbrief schreibt Paulus dazu, habe ich euch mitgebracht, die Stelle. Ich gehe ein bisschen aus dem Weg. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gott gibt dem Menschen die Verantwortung zu säen. Gott schenkt es Wachsen und Gedeihen, das ist richtig. Und Gott, glaube ich, gibt uns auch die Samenkörner, die wir aussehen sollen, in die Hand. Aber es hängt von uns ab, was wir säen. Und es hängt von uns ab, ob wir überhaupt säen. Und da ändert sich das Bild in Vers 8 hier so ein bisschen. Es hängt auch davon ab, auf welchen Boden wir säen. Säen wir auf den Boden unserer selbstsüchtigen Natur oder auf den Boden von Gottes Geist? Und dass Gott dem Menschen so viel Verantwortung zugesteht, ist ein Teil der Antwort, warum Gott so viel Leid in dieser Welt zulässt. Viel von dem Leid, das in der Welt geschieht, fällt nämlich in den Verantwortungsbereich des Menschen. Also natürlich nicht alles, ich weiß, aber es ist auch nur eine Teilantwort. Aber doch gibt es vieles Schlechte und vieles Leidvolle in dieser Welt, weil Menschen auch Schlechtes gesät haben. Oder vielleicht auch einfach, weil sie nichts Gutes gesät haben. Die Bibel hat eine sehr klare und deutliche Sprache und es ist vielleicht hart, das zu hören, aber die Bibel ist keinesfalls so, dass sie uns irgendwie damit fertig machen will, so nach dem Motto, ja, jetzt siehst du mal, was du davon hast, ja, wenn du nur Schlechtes sähst, dann kann auch nichts Gutes bei rauskommen, sondern Paulus gibt uns mit diesem Wissen um das Prinzip, glaube ich, ein mächtiges Werkzeug in die Hand, wie wir uns selbst und unsere Umwelt positiv verändern können. Überall da, wo wir Gutes säen, und das ist ziemlich, ziemlich cool, und wo wir es auf den richtigen Boden sehen, auf den Boden von Gottes Geist, da wird auch die Ernte, die wir ernten, richtig gut sein. Und es wird schöne und herrliche und kostbare Frucht dabei herauskommen mit Ewigkeitswert. Darum lasst uns gute Samen ausstreuen. In unserem eigenen Leben, im Leben unserer Kinder, in das Leben der Menschen um uns herum. Ich habe mich mal mit einem jungen Mann über Geistesgaben unterhalten. Und wenn du zum ersten Mal in der Gemeinde bist, wenn du vielleicht zum ersten Mal überhaupt in einem Gottesdienst bist oder sowas und hast Geistesgaben noch nie gehört, dann möchte ich das kurz für dich erklären. Geistesgaben sind Fähigkeiten, sind Begabungen, die der Heilige Geist denen schenkt, die ihm nachfolgen, die seinen Jüngern, die an Jesus glauben. Und der Heilige Geist, zum Beispiel die Gabe der Prophetie, Gabe der Prophetie ist, dass man von Gott besondere Dinge gezeigt bekommt und die weitergeben kann an andere Menschen. Und das sind geistliche Gaben, es gibt da viele verschiedene. Die Bibel spricht sehr viel von geistlichen Gaben. Und seit Pfingsten ist es so, in der ganzen Christenheit, auf der ganzen Welt weit verbreitet, dass es solche geistlichen Gaben gibt. Das ist vielleicht ein bisschen strange für dich, wenn du es jetzt zum ersten Mal hörst. Aber ich habe mich mit einem eben darüber unterhalten, über diese geistlichen Gaben. Und seine Haltung dazu war folgende. Er hatte so genau zu mir gesagt, er hat gesagt, okay, wenn Gott ihm so eine geistliche Gabe schenken möchte, dann soll er das doch einfach tun. Er steht ihm nicht im Wege. Er hat auch kein großes Interesse daran, er wüsste jetzt nicht, wofür er das braucht oder sowas, aber wenn Gott es machen will, dann soll er es doch machen. Soll er machen, ihm ist es völlig egal. Er wird nicht im Weg stehen, aber er tut auch absolut gar nichts dafür, streckt sich nicht nach den Gaben aus, um irgendwie Samen auszustreuen in diese Richtung. Sondern er sagt, ich mache gar nichts, so wie der Bauer, der auf das Feld geht, der betet ja sogar noch, aber er betet nicht mal dafür. Ich mache gar nichts, ich sitze einfach da und wenn es Gottes Wille ist, mir sowas zu schenken, ja dann, was soll ich dagegen tun? Dann wird es Gott sowieso tun, wenn nicht, dann halt nicht. Er stellt die Tüte mit den Samen, die er von Gott bekommen hat, einfach in seinen Schrank. Ist jetzt kein Schrank, er legt die hier ins Klavier rein, macht den Deckel wieder drauf und das bleibt da einfach drin und vertrocknet irgendwann und geht nicht auf. Wie würde es aussehen, in diesem Fall Samen auszustreuen? Ich habe einen anderen jungen Mann kennengelernt in meinem Praktikum, also sind beide nicht aus der Gemeinde hier, kennt ihr nicht. Ich habe einen anderen jungen Mann kennengelernt, der hat gesagt, Geistesgaben, das interessiert mich. Ich hätte gerne Geistesgaben, ich hätte gerne diese Verbindung mit Gott, ich will gerne dieser Gemeinde dienen mit diesen Gaben. Und er hat viele, viele Samen ausgestreut in diese Richtung. Er hat sich eine Gemeinde gesucht, in der es viele Leute gab, die Erfahrung damit hatten, mit Geistesgaben. Er hat viel darüber gehört, viel darüber gelesen, darüber gelernt. Er hat gesehen, wie andere Leute das praktisch praktizieren, diese Gaben. Und dann ist er irgendwann in der Erwartung, dass Gott ihm auch diese Gaben schenken möchte, zu einem der Leiter gegangen und hat für sich beten lassen. Und in diesem Moment hat er die Gabe bekommen. Die Gabe des Sprachengebets, in dem Fall war das, und hat er bekommen und es war ziemlich cool. Er hat mir das erzählt und er war total begeistert und total fröhlich. Und der andere, als er mir das erzählt hat, war so ein bisschen, also würde ich denken, gleichgültig, hat da überhaupt keine Freude irgendwie dran gehabt und auch keinerlei Erwartung. Ich glaube, so könnte, weil der Unterschied wird wahrscheinlich deutlich, was es heißt, keine Samen zu streuen und was es heißt, Samen zu streuen. Wie könnte es in meinem persönlichen Beispiel, was ich kurz angerissen habe, mit meiner Charakterveränderung aussehen, Samen zu streuen? Ich glaube, also was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe keine Samen ausgestreut, sondern ich saß einfach nur da jeden Tag und habe gebetet, dass Gott was tut. Aber ich bin an den meisten Punkten nicht in die Richtung gegangen, in die ich eigentlich hätte gehen sollen und habe keine Samen ausgestreut. Ich hätte ja die Samen ausstreuen können, dass ich mir Bücher dazu durchlese, dass ich Schritte gehe, wenn ich sage, okay, ich möchte mehr Freude haben, mehr Liebe haben in meinem Leben, ich möchte bestimmte Dinge in meinem Leben verändern, dass ich mir einen Seelsorger suche, dass ich in eine Gemeinde gehe. Zum Beispiel wie hier ist ziemlich cool, da gibt es viele Angebote, zum hörenden Gebet zu gehen und zu hören, ob Gott was in meine Situation reinsprechen möchte. Zum Sozo zu gehen, das ist hier so ein Seelsorge-Gebetsdienst, der hier angeboten wird, dahin zu gehen, um irgendwie so kleine Samenkörner in diese Richtung zu streuen, auch wirklich meinen Charakter zu verändern. Und für mich war es halt immer so, ja Gott, das ist so kompliziert für mich, ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen, Charakter verändern, ich weiß nicht, wie soll ich das überhaupt anfangen, keine Ahnung, also mache ich halt gar nichts und ich bete einfach nur. Und das ist aber kein Samen ausstreuen. Es gibt ein Wort, das finde ich absolut schrecklich, aber es trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf und dieses Wort ist proaktiv. Finde ich ganz schreckliches Wort, aber proaktiv in die Richtung zu gehen und Samen auszustreuen, wo ich eigentlich hin will. Wie kannst du in deinem Leben gute Samen aussehen? Und wie sehen diese Samen aus? Auf welchen Boden müsstest du sie säen? Wo kannst du gute Samen in das Leben deiner Kinder pflanzen? Wie in das Leben anderer, deiner Freunde, deiner Verwandten, deiner Gemeindemitglieder. Lass uns gute und kostbare Samen ausstreuen. Und ich sage bewusst kostbare Samen, denn gute Samen auszustreuen heißt immer, dass wir etwas Wertvolles investieren müssen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Ohne Investition kein Ertrag. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Der Ertrag der Ernte hängt tatsächlich davon ab, ist auch keine große Erkenntnis, wie viel wir bereit sind zu investieren. Ein Bauer investiert wertvolle Samen, er investiert seine Zeit, er kauft schwere, teure Maschinen, er investiert sein Geld. Er könnte aus diesen Samen, die er auf den Acker streut, auch selber einfach Brot backen oder diese Samen verkaufen. Und auch im übertragenen Sinn ist es für uns oft anstrengend, zeitraubend, kraftraubend, Samen auszustreuen, gute Samen auszustreuen. Es wäre viel chilliger, einfach nur auf die Veränderung meines Charakters zu warten und ein bisschen dafür zu beten, als es proaktiv anzugehen. Das kostet mich Zeit, das kostet mich Kraft und es kostet mich manchmal auch Geld. Und gerade im Hinblick auf meine Kinder und Leute aus meiner Umgebung, auf meinen Nächsten, kostet es mich auch, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und viele in unserer Gesellschaft, wisst ihr wahrscheinlich, sind nicht mehr bereit, das für Kinder zu tun. Aber echte Liebe kostet immer etwas. Und auch um geistlich zu wachsen, müssen wir investieren. Dass diese Gemeinde hier weiter wächst, wird nicht passieren, wenn wir nicht bereit sind zu investieren. Aber bei all der Anstrengung, bei all der Liebe, die wir geben, bei all der Kraft und Geduld und dem ganzen Geld, es gibt einen großen Unterschied zwischen geben und investieren. Du gibst nicht einfach Kraft, sondern du investierst Kraft. Du gibst nicht einfach Geld, sondern du investierst das Geld. Du gibst nicht einfach Liebe, sondern du investierst Liebe. Das, was du gibst, ist nicht einfach weg, irgendwie verpufft im luftleeren Raum, sondern bringt eine Ernte. Gott wird es wachsen lassen und vermehren. Und vielleicht bist nicht immer du derjenige, der das Ernte auch einfährt, aber Gott wird es wachsen lassen. Das hat er versprochen, das hat er zugesagt, das hat er so installiert in diese Welt, das Prinzip von Saat und Ernte. Und diese Ernte wird immer eine Vermehrung sein, 30-fach, 60-fach, 100-fach von dem, was wir investiert haben. Die Bibelstelle, die ich gerade angerissen habe, kurz, die geht noch weiter. Es ist die Fortsetzung von dem Text, den Jonathan letzten Sonntag gepredigt hat. Der Kontext ist also die Geldsammlung der griechischen Gemeinden für die in Not geratene Jerusalemer Gemeinde. Und wenn Paulus hier von Samen aussehen spricht, dann meint er tatsächlich Geld. Aber es funktioniert nicht nur bei Geld. Es ist übertragbar in jeden Lebensbereich, auf jedes Ding, was wir investieren. Und er schreibt dazu, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Bei allem Investieren muss uns aber bewusst sein, dass es ein Investieren auf Hoffnung hin ist. Ich gebe den Samen in den Boden und dann ist Erde drüber und ich sehe erstmal nichts. Ich sehe nicht, dass der Samen aufgeht. Ich sehe nicht, dass irgendwas passiert mit diesem Samen. Und erst nach einer gewissen Zeit, es dauert immer eine Weile, kann ich dann so diese ersten kleinen grünen Keimlinge sehen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Gottes Zeitplan für die Ernte. Ich weiß von keinem Samen, die Biologielehrer unter uns dürfen mich gerne berichtigen. Ich weiß von keinem Samen, den du an einem Tag in die Erde einpflanzt und am nächsten Tag kannst du schon die Frucht ernten. Ich habe die Woche Kresse angepflanzt, aber selbst bei Kresse, die wächst sehr schnell, aber braucht trotzdem mindestens eine Woche, bis du sie ernten kannst, bis ich sie abschneiden kann, auf mein Frischkäsebrot legen kann. Es dauert eine gewisse Zeit. Und so ist es mit allen Samen. Wenn ich gute Samen in das Leben meiner Kinder sähe, dann werde ich wahrscheinlich nicht sofort und nicht gleich am nächsten Tag das ernten können. Dann werde ich wahrscheinlich nicht gleich was davon sehen. Und ich kann euch auch keine Pauschalantwort geben, wie lange es dauert. Es ist immer unterschiedlich. Ja? Äpfel brauchen länger als Himbeeren. Kürbisse brauchen eine andere Zeit als Erdbeeren. Und selbst in diesem Jahr war es ja so, weil alles so warm war, dass die ganzen Sachen viel früher erntereif waren. Und das Prinzip von Saat und Ernte ist absolut kein Automatismus. So, ich weiß genau, wenn ich das hier mache, dann wird genau das zu dem und dem Zeitpunkt rauskommen. Es ist kein Automatismus. Bei aller Verantwortung, die wir als Menschen haben, zu säen und gute Samen zu säen, es ist immer noch Gott, der das Wachsen und das Gedeihen schenkt. Er hat den Zeitplan. Er hat den Zeitplan, wann ich Veränderungen in meinem Charakter erfahre. Er hat den Zeitplan, wann die Samen aufgehen, die du in deine Kinder säst. Er hat den Zeitplan, wann die Samen aufgehen, die du in dein Umfeld säst. Er hat auch den Zeitplan dafür, wann Mülheim geistliche Erweckung erfährt, diese Gemeinde noch weiter wächst, Gemeinden gegründet werden. Er hat den Zeitplan, es liegt in seiner Hand. Alles hat seine Zeit. Säen hat seine Zeit, wachsen lassen hat seine Zeit, ernten hat seine Zeit. Und wenn wir jetzt gleich für die Kinder segnen, also für sie beten, sie segnen, einen Bibelvers für sie vorlesen als eine Segenszusage, dann ist es ein Säen in ihr Leben. Wir pflanzen damit einen Samenkorn in ihr Leben rein. Und das ist nicht das einzige Samenkorn, was wir säen wollen, sondern wir wollen reichlich säen. Und da sind erstmal die Eltern in die Verantwortung genommen, aber auch Oma und Opa, die Geschwister, Tanten, Onkel, die Familie, Freunde und auch wir als Gemeinde sind in dieser Verantwortung, wirklich gute Dinge in das Leben der Kinder zu säen und reichlich zu säen. Lasst uns wirklich das Beste in die Kinder investieren. Auf die Hoffnung hin, dass Gott etwas Wunderschönes und Herrliches in ihnen wachsen lässt. Amen. Wir werden jetzt vor der Kindersegnung noch ein Lied hören. Im Ablauf steht, dass Tim dieses Vortragslied halten wird, aber er geht weg.